Einfacher Entwurf kann Prozess sparen. Ein Changeboard misst nicht, wie riskant eine Änderung ist, es misst, wie groß sie geschnitten wurde. Für die Freigaberunde, das Design Review und das wöchentliche Integrationsmeeting gilt dasselbe. Sie reagieren auf die Form, die ein Entwurf der Arbeit gegeben hat, und nicht auf ihren fachlichen Wert. Die üblichen Vorschläge gegen zu viel Prozess setzen deshalb an der falschen Stelle an. Noch ein Gremium, straffere Freigaben, ein umgebautes Ticketboard. Damit wird Reibung verwaltet, statt sie loszuwerden. Die Frage davor ist ergiebiger: Warum braucht diese eine Änderung überhaupt 3 Teams, 2 Reviews und ein Approval Meeting? Sehr oft steckt die Antwort im Entwurf und nicht in der Organisation. Nicht immer, aber oft genug, dass es sich lohnt, dort zuerst nachzusehen. Overhead ist teuer, bevor er sichtbar wird. Bevor ich zum Entwurf komme, lohnt ein Blick auf die Rechnung. Martin Fowler hat in seinem Text zu YAGNI, You Aren't Gonna Need It, vorgezogene spekulative Komplexität sauber in Kostenarten zerlegt. Es gibt Build Cost, das Bauen des Features, das man heute nicht braucht. Es gibt Delay Cost, das, was man in derselben Zeit nicht am eigentlichen Problem gearbeitet hat. Es gibt Carry Cost. Jede Zeile spekulative Flexibilität muss ab sofort mitgetragen, verstanden, getestet und umgangen werden. Und es gibt Repair Cost, wenn die vorgebaute Annahme sich als falsch herausstellt. Der Punkt, der in Diskussionen fast immer untergeht: Ein großer Teil dieser Kosten ist Koordinationskosten. Ein flexibler, konfigurierbarer, für später ausgelegter Entwurf braucht ein Design Review. Er braucht ein Config-Ticket. Er kreuzt Teamgrenzen und braucht deshalb Abstimmung. Sondern ein Designprinzip und nebenbei ein Prozesssparprinzip. Weniger vorgebaute Komplexität heißt weniger, worüber man sich abstimmen muss. Ein kleines Beispiel, das ich in Varianten immer wieder sehe: Die untere Variante ist nicht schludrig, sie ist ehrlich. Sie beschreibt exakt die eine Regel, die es heute gibt. Und sie kostet in der Auslieferung fast nichts. Keine Runde durchs Gremium, kein Flag, kein Meeting. Wenn morgen eine zweite Discount-Regel dazukommt, refactore ich. Dann, mit echter Information, statt heute auf Verdacht. Der eigentliche Hebel: Schnittgröße. Der Discount ist die kleine Bühne, die große ist die Frage, wie groß eine Änderung ist, bevor sie live geht. Und genau hier steckt der Zusammenhang, den ich in Reviews am liebsten aufmale. Die Kernaussage der Grafik ist schlicht: Der Koordinationsaufwand hängt nicht am Feature-Wert. Er hängt an der Schnittgröße und daran, wie viele Teamgrenzen ein Schnitt kreuzt. Ein großer Change, der 3 Teams berührt, erzeugt dicke Koordinationskanten, Reviews, Merge-Konflikte, Changeboard, Abstimmungsrunden. Derselbe fachliche Wert, in 3 kleine, unabhängige Änderungen zerlegt, erzeugt fast keine Querkanten. Jede Änderung bleibt in ihrem eigenen Bounded-Kontext und geht durch ihre eigene Pipeline. Das ist keine Theorie. Die State of DevOps Reports der letzten Jahre, die Arbeit rund um Forsgren, Humble und Kim, zeigen dasselbe empirisch. High-Performer arbeiten mit wenigen aktiven Branches, integrieren mindestens einmal täglich in den Trunk und kennen keine langen Integrations- oder Freeze-Phasen. Sie ersetzen Merge- und Koordinations-Overhead durch kleine Batches. Trunk-Based Development ist genau das. Den Schnitt so klein machen, dass die aufwendige Koordination gar nicht erst entsteht. Und der Teil der Skeptiker überrascht? Kleine Deployments sind nicht riskanter, sondern sicherer. Dieselben Daten zeigen, dass hohe Deployment-Frequenz und kurze Lead-Time for Changes mit einer niedrigeren Change-Fail-Rate und kürzerer Wiederherstellungszeit korrelieren. Ein kleiner Schnitt ist leichter zu verstehen, leichter zu reviewen und im Fehlerfall leichter zurückzudrehen. Ein großer Schnitt braucht die schwere Approval-Zeremonie, weil er sie tatsächlich verdient hat. Man baut sich den Prozess, den man durch die Größe erzwingt. Wenn Koordination bloß Symptom ist. Ein Muster, das sich in Projekten hartnäckig hält: 2 Teams stimmen sich in einem wiederkehrenden Integrationsmeeting ab, weil Team A einen Endpunkt bereitstellt, von dem Team B abhängt. Jede Änderung wird vorher besprochen, jede Integration gemeinsam getestet. Der Prozess ist real. Aber er kompensiert nur, dass niemand die Erwartung zwischen den Teams explizit gemacht hat. Consumer-driven Contracts drehen das um. Der Consumer beschreibt genau, was er braucht. Nicht mehr. Der Provider verifiziert diesen Vertrag in seiner eigenen Pipeline, unabhängig. Das Abstimmungsmeeting verschwindet, weil die Abstimmung im Code steht. Werkzeuge wie Pact machen das seit einigen Jahren praktikabel. Der Effekt ist derselbe wie beim kleinen Schnitt. Ein Stück Koordination, das vorher als Meeting existierte, wird zu ausführbarer Spezifikation und der Prozess drumherum ist nicht mehr nötig. Governance ohne Gremium. Dasselbe Muster gilt auf Architekturebene. Viele schwergewichtige Governance-Prozesse, das Architekturgremium, das jede Änderung absegnet, existieren, weil niemand eine leichtgewichtigere Art gefunden hat, Architekturregeln durchzusetzen. Neil Ford und Rebecca Parsons prägen für die Alternative einen schönen Begriff, Fitness Functions. Statt einmal groß vorab zu entwerfen und dann per Gremium zu bewachen, formuliert man die Architekturziele als automatisch prüfbare Regeln in der Deployment-Pipeline. Ist die Regel verletzt, wird der Bild rot, sofort, nachvollziehbar, für alle gleich. Das ersetzt keine Architekturarbeit. Es ersetzt das Ritual, mit dem man sie sonst durchsetzt. Verwandt dazu sind Fowlers Ideen der Sacrificial Architecture und des Monolith First, erst einfach und notfalls wegwerfbar bauen, Komplexität nur dann einziehen, wenn die Realität sie erzwingt. Evolutionäre Architektur ist die konsequente Weigerung, Prozess-Overhead für eine Zukunft zu bezahlen, die man noch nicht kennt. Wo die These an ihre Grenze kommt. Die Gegenrede ist berechtigt. 3 ehrliche Einschränkungen, damit aus einer guten Heuristik keine Ideologie wird. Erstens, einfach ist nicht dasselbe wie simplistisch. YAGNI gilt für spekulative Features und vorgezogene Flexibilität, nicht für innere Qualität. Wir lassen die Tests und das Design weg, dann sind wir schneller, ist die Felis-Art, gegen die Fowler ausdrücklich anschreibt. Der Unterschied ist der zwischen Accidental und Essential Complexity, den Sean Brooks gezogen hat. Weniger spekulative Struktur, ja. Weniger Sorgfalt im Kern, nein. Die kleine Discount-Funktion von oben braucht ihren Test genauso wie die große Engine. Nur eben genau einen, für die eine Regel, die es gibt. Zweitens, Overhead ist nicht immer Designverschulden. Compliance-Anforderungen sind real. Regulatorische Gates sind real. Echte Abhängigkeiten zwischen Teams, die sich nicht wegschneiden lassen, sind real. Deshalb steht oben bewusst oft und nicht immer. Es geht nicht darum, jeden Prozessschritt abzuschaffen. Es geht darum, ihn zu befragen. Kompensierst du gerade eine Anforderung von außen oder eine Komplexität, die wir uns selbst gebaut haben? Drittens, ein kleinerer Schnitt kann Komplexität auch nur verschieben. Aus einem Modul 2 Services zu machen, tauscht Code-Kopplung gegen verteilte Kopplung und Netzwerk ein. Das ist manchmal richtig, aber es ist nie gratis. Genau darum sind Contract-Tests der Ersatz für den vollen End-to-End-Integrationszirkus. Und genau darum lohnt Fowlers Microservice Premium als Merksatz. Verteilung muss man sich verdienen, sie ist kein Default. Wer klein schneidet, ohne den Schnitt entlang echter fachlicher Grenzen zu legen, hat am Ende mehr Koordination, nicht weniger. Wie ich es konkret angehe. Die Reihenfolge, die sich dabei bewährt hat, beginnt nicht beim Prozess. Zuerst suche ich den teuersten Prozessschritt. Das Meeting, das alle nervt, das Approval, das immer blockiert. Dann frage ich nicht, wie machen wir es effizienter, sondern welche Komplexität fängt es auf. Meistens finden wir dahinter einen zu großen Schnitt, eine unausgesprochene Erwartung oder eine Governance, die niemand automatisiert hat. Dann schneiden wir kleiner, machen die Erwartung als Contract explizit, gießen das Gate in eine Fitness-Function und lassen den Schritt, der jetzt nichts mehr auffängt, ersatzlos weg. Das Ergebnis ist selten spektakulär und fast immer spürbar. Kürzere Zyklen, weil weniger auf Freigaben wartet. Weniger Reibung, weil weniger über Teamgrenzen abgestimmt werden muss. Höhere Qualität, weil kleine Änderungen leichter zu prüfen und im Fehlerfall leichter zurückzudrehen sind. Einfach und elegant statt Prozess-Overhead, das fällt als Nebenprodukt eines besseren Entwurfs ab und ist keine Sparmaßnahme. Fazit: Prozess ist teuer und meistens ist er teuer aus gutem Grund. Er fängt Reibung auf, die real da ist. Aber die interessantere Frage ist fast nie, wie man den Prozess effizienter macht. Sie lautet, warum die Reibung überhaupt entsteht. Sehr oft ist die Antwort ein Entwurf, der zu groß, zu spekulativ oder zu implizit ist. Kleiner schneiden schlägt mehr koordinieren. Explizite Verträge schlagen wiederkehrende Abstimmung. Automatisierte Guardrails schlagen Gremien. Und YAGNI schlägt jede Flexibilität, die man heute baut und morgen umgeht. Das ist keine Aufforderung zur Schludrigkeit. Innere Qualität bleibt nicht verhandelbar. Es ist die Einladung, den Prozess-Overhead nicht als Naturgesetz zu nehmen, sondern als Symptom zu lesen. Wer das Problem an der richtigen Stelle klein macht, braucht die schwere Maschinerie drumherum gar nicht erst. Wo der Prozess selbst gebaute Komplexität kompensiert, kann ein einfacherer Entwurf ihn tatsächlich überflüssig machen. Wo Regulierung, Betrieb oder echte Teamabhängigkeiten die Ursache sind, bleibt diese Rechnung offen. Genau diese Unterscheidung ist für mich wichtiger als die pauschale Forderung nach weniger Prozess.